hat. Das ist schon ein paar Jahre her. Und ich gemerkt habe, wow, da geht es um die Frage, bin ich mittendrin oder nur dabei? Da steht ja, er folgte ihm nach. Aber trotzdem lief er weg. Ich finde, das ist so eine ganz typische, also zumindest aus meinem Leben, aus meinem Christsein auch ein ganz typisches Gefühl, ein ganz typisches Erlebnis. Ich will, aber am Ende wird es dann doch ganz schön krass. Und manchmal laufe ich dann doch weg. Naja, wie auch immer, dieser Text und das ist oder diese wenigen Verse über diesen nackten Typen, der keinen Namen hat und von dem auch sonst nirgendwo was geschrieben steht, lässt ziemlich viel Raum für Spekulationen. Also wir können es ja mal probieren. Was denkt ihr? Warum läuft er wohl weg? Angst, ja, könnte gut sein. Schiss in der Buchse, weil er nackt ist, klar. Wenn man nackt ist, läuft man, haut man ab. Ich hatte selber mal so ein Erlebnis, erzähle ich gleich noch, in der Sauna. Es kann ganz schön peinlich sein, wenn man da jemandem Bekannten begegnet. Oder vielleicht jemand aus der Gemeinde, wer weiß. Aber was denkt ihr, warum war er denn nackt unter seinem Leingewand? Was soll das? Auch eine interessante Frage, oder? Auch eine gute Spekulation. Ich meine, klar, heiße Gegend, nicht so wie bei uns, minus 13 Grad oder was es letztens die letzte Woche auf dem Geilberg hatte. Er war einfach, glaube ich, er wollte halt nicht schwitzen oder so vielleicht. Warum steht der Typ denn überhaupt in der Bibel? Das finde ich auch eine interessante Frage. Was soll das? Warum muss man von so jemandem in der Bibel lesen? Das hat ja nun wirklich gar keinen Output, oder? Tja. Also was ich schon cool finde bei ihm ist, dass es eben bei ihm um die Frage geht, kann man zumindest reinlesen, ob er mittendrin ist oder nur dabei. Und diese Geschichte, die zeigt das, dass er eigentlich genau dazwischen ist und hin und her gerissen, es wird an ihm gerissen und am Ende kann er nicht nur Beobachter sein, sondern er wird mitten reingezogen. Und es gibt Spekulationen sozusagen, eine Variante aus der Wissenschaft, eine Erklärungsvariante ist, dass er selber der Autor des Markus-Evangeliums ist. Also das ist Markus selbst, wer auch immer Markus genau war, das ist eine andere schwierige Frage, aber irgendwie cool, dass Markus vielleicht im Schreiben seines Evangeliums gemerkt hat, okay, das funktioniert gar nicht, man kann gar nicht über Jesus einfach nur berichten. Man kann über die Geschichte von Jesus nicht berichten wie die Tagesschau oder irgendwie was davon erzählen, ohne selber Teil davon zu werden. Vielleicht ist es ihm sogar während des Schreibens passiert, dass es ihn reingezogen hat in die Geschichte und er auf einmal total Feuer gefangen hat und reingezogen wurde, aber auch auf einmal gemerkt hat, boah, ich stehe ganz schön nackig da. Ich stehe ganz schön nackt da vor dem, was Jesus getan hat oder was das für mich bedeutet. Das ist so krass, das zieht mir die ganzen kompletten Sachen vom Leib. Also, das finde ich spannend, über diesen Markus zu spekulieren. Aber auf jeden Fall wird er total getroffen in dieser Geschichte. Markus wird getroffen von Jesus. Er trifft Jesus. Jesus trifft ihn. Damit wir noch ein bisschen, was man auch über Markus sagen könnte, ist, dass Markus, sein Evangelium ist ja das kürzeste, knappste mit 16 Kapiteln und die anderen, Lukas und Matthäus, haben also mehr Geschichten als Markus. Es gibt auch Theologen, es gibt einen Theologen, Kähler heißt er, der hat gesagt, das Markus-Evangelium könnte man auch eine Passionsgeschichte mit langer Einleitung nennen. Also, dass es Markus eigentlich in erster Linie um das Kreuz ging. Also um das, was in unserer Geschichte beginnt, da wo es eng wird für Jesus, wo er in Jerusalem ist und wo es dann am Ende für ihn auf den sicheren Tod am Kreuz hinausläuft. Darum geht es Markus in seiner ganzen Geschichte, die er über Jesus erzählt. Und deswegen habe ich gedacht, dann habe ich ja jetzt auch das Recht, heute mal Markus getreu über das Kreuz zu reden. Und das finde ich sehr spannend, weil ich habe gemerkt, die Sache mit dem Kreuz, die Sache mit der Passion, die steht ja auch bei uns jetzt im Kirchenjahr bald wieder an, ist die vielleicht wichtigste oder zweitwichtigste Frage, zweitentscheidendste Frage meines Christseins. So wie ich zum Kreuz stehe und was das mit mir macht, was mir das bedeutet und was Jesus da für mich tut, falls das für mich tut, darüber müssen wir gleich noch reden, das ist absolut entscheidend für mein Christsein. Ich liebe diese Frage, mich mit dem Kreuz zu beschäftigen. Und es ist auch jedes Mal irgendwie anders. Und es liegt auch daran, dass ich das nicht in Händen halte. genau zu verstehen oder zu begreifen oder den gesamten Horizont und Zusammenhang dieses Ereignisses des Sterbens Jesus am Kreuz zu erfassen. Nein, es ist eher so, dass es mich erfasst. So wie in dieser Geschichte. Es erfasst den Markus, die Sache mit Jesus. Ich lese euch zusätzlich zu unserem Predigttext, den wir gerade gelesen haben, 1. Korinther 1, Vers 18 vor. Das findet ihr auch auf eurem Handout. Da findet ihr noch ein paar mehr Verse. Ich lese euch nur diesen einen Vers vor. Ganz berühmt. Da geht es nämlich darum, ja, wie sollen wir denn mit dem Kreuz umgehen? Was bedeutet das? 1. Korinther 1, Vers 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. So weit ist die Spanne, wenn es ums Kreuz geht, zwischen völligem Irrsinn hin zu totalem Geschenk und der Kraft Gottes im Zentrum. Also, ich habe jetzt eine Predigt, das liegt mir eigentlich gar nicht so, wo es so ein bisschen lehrmäßig um die Frage geht, was können wir am Kreuz sehen, erkennen, was können wir davon lernen. Und ich versuche es trotzdem, weil ich hoffe, ihr seid dabei und lasst euch mit reinnehmen und vielleicht auch ganz persönlich ansprechen. Also wenn man jetzt über das Kreuz denkt, dann müssen wir erstmal, glaube ich, historisch hinschauen. Was passiert da eigentlich? Und da finden wir bei Markus auch eine ganze Menge interessante historische Erkenntnisse, die übrigens auch von wenigen Leuten angezweifelt werden, die auch in der nicht biblischen Literatur zu finden sind. Berichte über den Kreuzestod zu dieser Zeit gibt es massenhaft und man kann mit Sicherheit sagen, das war die abscheulichste und schrecklichste und unwerteste Art und Weise, wie man einen Menschen behandeln und umbringen konnte. Es war sogar so abscheulich, dass die Römer dieses Wort nicht in den Mund genommen haben. Das Kreuz kam nicht in den Mund eines Römers und auch dieser Tod war verboten für Römer. Natürlich gab es auch die Todesstrafe für Römer, aber nicht durch das Kreuz. Da gab es ein paar interessante geschichtliche Fälle, wo auch Cäsar mal versucht hat, einen seiner Statthalter, der ein Verräter geworden ist, kreuzigen zu lassen. Und dann hat ein römisches Gericht, Cäsar, also dem obersten Kaiser, abgesprochen, hat ihn sozusagen in die Parade gegriffen und gesagt, nein, ein Römer wird nicht gekreuzigt. Das ist zu dreckig, das gehört sich nicht, das ist verboten. Gekreuzigt werden die Völker, die wir beherrschen und werden die Sklaven und so weiter, die können wir kreuzigen. Naja, und genau das passiert also Jesus. Er wird von Henkern auf diesen Berg, naja, ein richtiger Berg ist das nicht gewesen, Golgatha, das lag eigentlich so direkt vor Jerusalem, also wenn man aus den Stadttoren Jerusalem rauskam oder rein wollte, dann musste man an Golgatha vorbei und das war nicht aus Versehen, sondern das wollten die Römer so, weil sie wollten zeigen, so gehen wir mit Leuten um, die hier nicht parieren. Und deswegen haben sie dort als Abschreckung die Leute öffentlich massakriert und gekreuzigt und so ging es auch Jesus. Und er hängt da zwischen anderen Verbrechern und verreckt elendig. Wird gequält, wird körperlich und seelisch unglaublichen Qualen ausgesetzt, wird bespuckt, ausgepeitscht, getreten, beschimpft. Ich glaube, wenn du einen Menschen brechen willst, im tiefsten Inneren, in seinem Charakter und in seiner Seele und an seinem Körper, dann musst du eines tun, du musst ihn kreuzigen. Wenn du ihm seine ganze Würde als Mensch nehmen willst, dann hängst du ihn nackt ans Kreuz und lässt ihn vor allen verrecken, ohne dass er sich wehren kann. Und so ging es Jesus. Dort verreckt er todsicher vor aller Welt, gekreuzigt und aufgehängt, langsam an seinen eigenen Innereien erstickend in der prallen Mittagssonne Israels. Dieses Ereignis, das berührt mich total. Aber man kann nicht sagen, dass dieses Ereignis total, wie soll ich sagen, eindeutig ist. Oder dass das allen Zweifel und alle Verwirrung entschärft und aufdeckt. Nee, man könnte eher sagen, es hat in unserer Weltgeschichte noch mehr Verwirrung gestiftet. Zumindest gibt es unglaublich viele Leute, die damit nichts anfangen können. Und es ist nicht klar für jeden Menschen, was das bedeutet. Aber es waren doch im ersten Moment schon im Moment dieser Kreuzigung einige Menschen so angerührt und so berührt von diesem, was da passiert ist, dass es ihr Leben total verändert hat und dass ihnen ein Licht aufgegangen ist und dass ihnen klar wurde, was da gerade passiert ist. Paulus sagt ja auch nachher, zumindest dieser Satz entsteht nachher, Jesus ist für mich gestorben. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz auch schon mal gesagt hast. Er ist einer der Sätze, die so einem normalen Durchschnittschristen wie mir unglaublich leicht von der Lippe geht. Jesus ist für mich gestorben. Das haben viele von uns schon lange inhaliert und gehört. Und diesen Satz, den können wir wie aus dem Maschinengewehr raushauen. Aber ich würde gerne mit dir diesen Satz nochmal spannend machen. Ich fordere dich heraus, diesen Satz heute nochmal neu zu sagen oder zu überlegen, ob du ihn überhaupt wirklich so sagen kannst und was für dich dahinter steckt und am eigenen Leib vielleicht zu spüren, was das heißt, dass dieser Satz vielleicht wirklich stimmt. Wie krass das ist. Wie krass das ist, dass einer für dich gestorben ist und warum überhaupt? Warum überhaupt? Und um da ein bisschen dieser Frage näher zu kommen oder der Antwort näher zu kommen, möchte ich ein Wort, ein ganz wichtiges Wort mal mit dir besprechen. Und das heißt Opfer. Das Wort Opfer hat rund um den Tod Jesu und auch in der gesamten Bibel eine ziemlich weitreichende, umfangreiche, auch unterschiedliche Bedeutung. Aus alttestamentlicher Sicht und dann natürlich auch im Blick auf Jesus, der das aufnimmt, hat das eine weitreichende Bedeutung. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, so Jesus hat sich geopfert oder Gott hat seinen Sohn geopfert oder vielleicht auch Jesus war das Opfer der Menschen. So also ich sage auch manchmal, also wenn ich jetzt jemanden im Fußball richtig besiegt habe oder so, dann sage ich auch, ey du Opfer. Das gibt's auch, ne? Solche Opfer gibt's natürlich auch. Oder Leute, die vielleicht gemobbt werden in der Schule, sind auch, ey du Opfer. Also lass uns mal über dieses Wort nachdenken. Ich möchte gerne mal ins Englische einmal rüber wechseln, weil da gibt es zum Glück drei Worte für Opfer. Und ich glaube, diese Worte können uns helfen zu verstehen, was da passiert ist. Und zwar, das erste englische Wort heißt Victim. Und wenn wir darüber nachdenken, dann geht es um das Historische, was in der Kreuzigung steckt. Also wo wir eben schon drüber geredet haben, was einfach passiert ist, wo Menschen Jesus verurteilt haben. Das war natürlich ein komplexer damaliger gesellschaftlicher und politischer Zusammenhang zwischen Römern und Juden. Hat sich das so ergeben, dass Jesus weg musste. Sie haben ihn sozusagen, er ist ihnen zum Opfer gefallen. Jesus ist also ein Victim der damaligen politischen und gesellschaftlichen Situation. Vielleicht könnte man sogar sagen, so wie er sich verhalten hat, gab es eigentlich gar keinen anderen möglichen Ausgang, als dass sie ihn am Ende umgebracht haben. So wie er gelebt hat, aber dazu gleich mehr. Das zweite Wort wäre Sacrifice. Das ist das zweite englische Wort für Opfer. Und das ist eine spannende Frage. Ist Jesus eigentlich ein Sacrifice gewesen? Ein Sacrifice vielleicht seines Vaters. Dass Gott gesagt hat, Jesus, der muss sterben. Der soll sterben. Ich will das. Und zwar, weil ich nur so wieder mit den Menschen Frieden haben kann. Jesus muss sterben, damit ich mich an seinem Tod sozusagen, wie soll ich sagen, ein Stück weit beruhigen kann als Gott. Damit ich beruhigt bin über all das, was schiefgegangen ist, muss einer dafür büßen. Das wäre sozusagen das Sacrifice, was Jesus gegeben hat. Ich würde sagen, nein, das eher nein. So ist es nicht. Also so kann ich mir Gott nicht vorstellen, dass er seinen Sohn, dass Gott das braucht, dass sein Sohn stirbt auf elendige Weise, um mir vergeben zu können. Ich glaube, dass Gott auch tausend andere Möglichkeiten hat. Ich meine, Gott ist frei. Gott hat alle Möglichkeiten, mir zu vergeben. Und er hat das auch im Alten Testament schon getan, bevor Jesus überhaupt gestorben ist. Also ich glaube, Gott hat das nicht gebraucht, dass sein Sohn da elendig verreckt. Aber, und jetzt kommt das dritte Wort, Offering, das dritte englische Wort. Das war, glaube ich, absolut so. Jesus war ein Offering, in Deutsch Hingabe. Jesus war ein Hingabeopfer an uns. Und deswegen könnte man doch sagen, Jesus musste sterben. Es gab keinen anderen Weg, und zwar wegen dir und mir. und um zu beweisen, wie sehr er sich in seiner Liebe zu dir und mir investiert. Deswegen musste Jesus sterben, um seine ganze Hingabe und seine Investition in dich zu beweisen. Ich würde gerne im Blick auf Opfer noch auf einen anderen Punkt eingehen, und zwar auf das, das ist so ein Motiv, auch nicht nur aus der biblischen Literatur, sondern auch aus der griechischen Literatur, von dem Gerechten. Also wenn wir uns Jesus mal als den Gerechten vorstellen, dann finde ich es ziemlich interessant, zwei Texte zu sehen, die schon lange vor Jesus geschrieben wurden. Der erste von Platon, 400 vor Christus. Der ist jetzt leider nicht auf eurem Handout, der ist auch nur ganz kurz, den lese ich euch mal kurz vor. Da geht es Platon darum, dass er so ein Bild von einer Gesellschaft zeichnet oder von einem Staat, wie ein Staat sein könnte. Und es geht immer um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und dann konstruiert er so einen gerechten und einen ungerechten Menschen. Und stellt die im Vergleich dar. Und dann kommt er zu dem Schluss und sagt, in unserer Welt, so wie wir ticken und wie es um uns steht und was bei uns so läuft, ist es eigentlich immer so, dass der Ungerechte zu seinem Ziel kommt. Und dass der Ungerechte am Ende siegt und währenddessen sogar noch als der Gerechte, der Gute irgendwie dasteht in der Sicht der Völker und der Sicht der Menschen. Also das ist der Ungerechte, der sozusagen den Ruf des Guten genießt, aber in Wirklichkeit korrupt und böse ist. Das ist der Mensch, der in unserer Welt und so zum Erfolg kommt und der glänzt. Und der Gerechte im Vergleich dazu trägt zu Unrecht den Ruf des Ungerechten und wird verspottet und wird keine Chance haben in unserer Welt. Und wenn wir das auf Jesus übertragen, dann ist das ziemlich interessant. Und dann steht da, schreibt Platon, der Gerechte, der hat am Ende eigentlich nur einen möglichen Ausgang. Was mit ihm passieren wird. Er wird am Ende gegeißelt werden, gefoltert, in Fesseln gelegt. Er bekommt beide Augen ausgebrannt und wird schließlich, nachdem er alles Schlimme erlitten hat, ans Kreuz geheftet. So schreibt Platon 400 Jahre vorher. Ziemlich interessant, wenn wir das mal auf Jesus übertragen, auf den Gerechten, der unter den Ungerechten lebt. Und dann gibt es noch einen zweiten Text, Buch der Weisheit. Das ist nur bei den Katholiken in der Bibel drin. Ich habe es euch auch abgedruckt. Das ist 100 Jahre vor Christus ungefähr geschrieben worden in Ägypten. Und da gibt es ein ähnliches Motiv, vielleicht auch etwas von Platon inspiriert. Da schreibt der Autor, beschreibt der Autor also wieder die Ungerechten und den Gerechten. Und zuerst schreibt er über die Ungerechten, was sie für ein Lebensmotto haben. Sie sagen, es ist in den Versen 1 bis 9, das Leben ist kurz, nach dem Tod ist alles aus, keiner kommt zurück. Und dann das Fazit, was heißt das? Lasst uns das Leben genießen, solange es geht. Das ist der erste, lasst uns das Leben genießen, solange es geht, alles rausholen und so weiter. Das ist Buch der Weisheit 2, Vers 1 bis 9. Steht bei den Evangelischen nur in den Apokryphen. Das ist eins der Apokryphenbücher. So, und dann wird der Gerechte beschrieben. Und das ist jetzt sehr interessant. Das seht ihr auch hinten auf eurem Handout, die Verse 10 bis 20. Den Gerechten, der in Armut lebt, wollen wir unterdrücken, sagen also die Ungerechten. Die Witwe nicht schonen und das weiße Haar des betagten Greises nicht achten. Unsere Stärke soll das Maß der Gerechtigkeit sein, denn das Schwache erweist sich als unnütz. Auflauern wollen wir dem Gerechten, denn er ist unbequem und stellt sich unserem Tun in den Weg. Er wirft uns Vergehen gegen das Gesetz vor und beschuldigt uns des Verrats an guter Erziehung. Er rühmt sich, die Erkenntnis Gottes zu besitzen und er nennt sich ein Knecht des Herrn. Er ist unserer Gesinnung ein lebendiger Vorwurf. Schon sein Anblick ist uns lästig, denn sein Leben gleicht nicht dem der anderen und seine Wege sind befremdlich. Als verkehrt schätzt er uns ein und meidet unsere Wege wie Schmutz. Selig preist er das Ende der Gerechten und prahlt mit Gott als seinem Vater. Wir wollen sehen, ob seine Worte wahr sind und abwarten, wie es mit ihm endet. Denn falls der Gerechte Gottes Sohn ist, wird dieser sich seiner annehmen und ihn herausreißen aus der Hand seiner Widersacher. Rücksichtslos werden wir ihn hernehmen, um seine Sanftmut kennenzulernen. Wir werden schon prüfen, wie viel Schlechtigkeit er aushalten kann. Zu einem ehrlosen Tod werden wir ihn verurteilen. Er behauptet ja, es werde ihm an Schutz nicht fehlen. Auch ein sehr interessanter Text und überall, finde ich, begegnet uns da eigentlich das, was Jesus gelebt hat, als der Gerechte. Es gibt ja auch noch mehr Kapitel darüber im Alten Testament, die sind noch älter als die beiden Texte, die ich jetzt gelesen habe aus Jesaja 52 und 53. Der leidende Gerechte, der leidende Gottesknecht, der von allen gemartert und geschlagen wird und stirbt. Ich finde, das hört sich alles nach Jesus an. Und wenn man mal auf Jesus' Leben guckt, dann ist das ziemlich, ziemlich krass, wie unterschiedlich er war vom Rest der Menschen. Vielleicht auch von dir und mir. Wie sehr sich sein Lebensstil und seine Art und Weise, wofür er gelebt hat, unterscheidet von dem, was uns oft ausmacht. Vielleicht könnte man sagen, sein Leben zeichnet einen extremen Kontrast zu dem, wie es unter uns zugeht. Und das ist ja nicht unbedingt so angenehm, weil dabei kommt eine ganze Menge raus. Man könnte sagen, Jesus lebt in Beziehung zu sich selber, zu anderen und zu Gott in totalem Frieden. Er ist total da, wo er sein soll, aus Gottes Sicht. Er ist ein Mensch, wie Gott sich das gedacht hat. In konsequenter Hingabe und Aufopferung für andere und für seinen Vater. Und das hat er so durchgezogen, dass es gar nicht anders ging, dass er sterben muss, wie wir eben schon in den Texten gelesen haben. Sowas passiert, sowas machen wir mit einem, der uns so klar vor Augen hält, was unter uns nicht stimmt. Und das finde ich einen ziemlich interessanten Ansatz, das Kreuz zu sehen. Also das ist ein Ansatz unter vielen, aber zu sehen, dass am Kreuz auf einmal alles rauskommt, wie es eigentlich um uns, um dich und mich bestellt ist. Nämlich ganz schön übel. Jesus deckt auf, wie es um den Rest der Menschheit steht. Und der Unterschied, die Entfernung zwischen uns und Gott wird am Kreuz so wie an keinem anderen Ort deutlich. Jetzt ist die Frage, wie wir damit umgehen. Was macht man, wenn das alles rauskommt? Es gibt von Sherlock Holmes eine Legende, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, aber die ist ganz interessant. Sherlock Holmes hat mal ein Telegramm geschrieben, sagt die Legende, an die 7 mächtigsten Männer Englands. Die 7 mächtigsten Männer Englands, da hat er nur einen Satz geschrieben, wo drin stand, alles ist rausgekommen. Hat dieses Telegramm zustellen lassen und am nächsten Morgen war keiner dieser 7 mächtigsten Männer Englands mehr im Land. Alle waren weg. Das war mal nur so ein Versuchsballon. Aber das zeigt etwas darüber, dass falls wirklich alles über uns rauskommt, über dich jetzt vielleicht auch, hier vorne, stell dir vor, auf der Bühne, würde jetzt jeder alles auf den Tisch legen, was es über uns so Ungutes zu sagen gibt, dann müssten wir wahrscheinlich alle weglaufen. Wir könnten uns nicht mehr anlächeln, wir müssten am besten gleich das ganze Industriegebiet verlassen, unsere Nummernschilder wechseln und unsere Adressen, irgendwo vielleicht ein neues Leben versuchen anzufangen. Das wäre die Katastrophe, wenn alles über uns rauskommt. Sorry, jetzt bin ich gerade ein bisschen... besonders interessant finde ich das im Blick, also da könnte man jetzt viele Bereiche durchbuchstabieren, aber im Blick auf Beziehungen, die es unter uns gibt. Für mich ist das der Bereich, wo am übelsten ist, wenn rauskommt, wie es eigentlich um uns steht. Allein wenn ich so bei uns in der Jugendarbeit gucke oder auch bei mir selber ganz persönlich, mit was ich alles versuche, die Beziehung zu mir selber, die oft so ungut ist, die oft von so viel Selbstwertproblemen und so viel, weiß ich nicht, Unzufriedenheit geprägt ist, zu vertuschen, dann ist das schon echt erschreckend. Vielleicht durch meine Klamotten, vielleicht durch, mein Abo im Fitnesscenter, durch ordentlich Pumpen an den Geräten, und großen Muskeln aufzubauen, um bloß nicht zeigen zu müssen, was in mir alles so nackt ist und so schmächtig und so Spaghetti-armmäßig. Gibt es übrigens einen guten Witz dazu, beziehungsweise die Frage, Nikolai, warum hast du eigentlich heute ein italienisches T-Shirt an? Echt nicht? Warum gucken dann da 2 Spaghettis rechts und links raus? Genau, das ist ein sehr guter Spruch, mit dem könnt ihr also gut Leuten im Fitnesscenter begegnen. Aber ich glaube, das ist oft ein Thema, dass wir eigentlich das verstecken, wie es wirklich um uns bestellt ist. Und auch unter Mädchen, allein in meiner Verwandtschaft, habe ich mehrere Cousinen, die magersüchtig sind. Boah, wie krass ist das? Was ist da für eine große Katastrophe in ihrem Leben. Und das ist ja nicht nur bei denen so, sondern ich glaube, das betrifft uns alle, dass wir eigentlich ein Problem mit der Beziehung zu uns selbst haben und dass wir von Neid und so geprägt sind. Ganz kurz meine Sauna-Story dazu. Ich war mal in der Sauna, ich war ganz nackt, wie das halt so ist in der Sauna, bin ins Schwimmbecken gegangen und als ich wieder rauskam aus dem Schwimmbecken, sehe ich so aus der Entfernung, dass da, wo ich mein Handtuch hingehängt hatte, das war so eine Bank mit so einem Ständer drauf, mit so einem Kleiderständer drauf, wo mein Handtuch dran hing, dass da einer aus meinem Abi-Jahrgang saß, auf den ich schon lange richtig neidisch war, weil der immer die besten Noten hatte, weil der umringt wurde von Mädels und weil der sich richtig heftig bei den Lehrern eingeschleimt hatte. Und alle das drei hatte ich nicht. Besonders hatte ich nicht seine Freundin, die nämlich auch nackt neben ihm saß. Und die beiden saßen also da, genau wo mein Handtuch hing. Und ich wusste, wenn ich jetzt in die Umkleide will, muss ich an den beiden vorbei. Und ich muss dieses Handtuch kriegen. Und ich wusste, das wird richtig hart, dass die mich jetzt nicht erkennen. Und ich konnte mich auch kaum schützen. Und ich habe mich irgendwie so von hinten reingeschlichen und an diesem Kleiderständer so dieses Handtuch genommen. Und ich wusste, ich spürte, das könnte jetzt richtig schief gehen. Und ich hatte noch 5 Schritte bis zur Umkleidekabine. Und nehme dieses Handtuch und habe einfach nur gehofft, dass sie mich nicht erkennen in meiner ganzen spaghettiarmmäßigen Nacktheit. Und ich gehe also diese 5 Schritte und beim dritten höre ich nur hinter mir, Pascal! Und jetzt war natürlich die Frage, was mache ich? Kapitulieren, alles offenlegen, wie es um mich bestellt ist, ohne Freundin, ohne Eins, ohne Einschleim, ohne all das, was dieser Typ hat, der gerade nach mir gerufen hat, oder abhauen? Und ich sage euch, die letzten 2 Schritte, die waren richtig schwer, aber ich bin sie gegangen und bin verschwunden in der Dusche, ohne zu duschen. Weil ich bin dann weiter mich umziehen, um einfach nur abzuhauen. Ja, so schwierig ist das manchmal, wenn ein Moment kommt, wo alles rauskommt. Oder auch sonst. In letzter Zeit war ich mal bei einer Scheidung dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt oder mitbekommen habt. Ist was ganz Normales eigentlich, was ständig passiert in unserer Welt. Und es war so krass, das zu erleben, wie 2 Leute nicht mehr miteinander können, wie Beziehung kaputt geht und wie das auseinandergeht. Und mich hat das so gepackt, dass ich nachher zu meiner Frau gegangen bin und gesagt habe, boah Miri, ey, was ist, wenn uns das auch passiert? Ich könnte dir nicht garantieren, dass uns das nicht passiert. Wer weiß, was alles in unserem Leben noch kommt. Es ist so übel um uns bestellt. Das wäre die Katastrophe unseres Lebens, wenn uns das auch passiert. Oder zwischen mir und meinem besten Freund, von dem ich eigentlich dachte, wir sind Blutsbrüder, uns geht es so unglaublich gut, wir halten unser Leben lang durch. Gab es auch mal eine Krise, wo unsere Freundschaft fast zerbrochen ist. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, dass es wirklich so übel mit mir und meinen Beziehungen zu anderen aussieht. Naja, und auch unsere Beziehung zu Gott, ich weiß nicht, wie es da bei dir ist, ist manchmal ganz schön schwierig, glaube ich. Also bei mir fühlt sich das manchmal so richtig stumpf an, dass ich denke, ich kann gar nicht beten. Ich komme gar nicht in so einen Gebetsmodus rein. Ich kriege gar keinen Kontakt zu Gott. Irgendwie klappt das einfach nicht. Und was ist eigentlich los mit mir? Was bin ich denn für einer? Er hat alles für mich getan und ich grüße ihn nicht mal morgen. Was ist zwischen mir und Gott eigentlich falsch? Warum fühle ich mich ihm gegenüber so fremd und so stumpf? Also man könnte jetzt noch viele andere Themen besprechen, wo es ganz übel um uns bestellt ist. Vielleicht fallen dir auch gerade ein paar Sachen bei dir ein. Und eigentlich müsste man sagen, wenn das alles rauskommt, dann müssen wir abhauen. Dann müssen wir stiften gehen oder wir killen den, der das rauskommen lässt. Und das war das Ergebnis für Jesus. Er wurde gekillt. Er wurde umgebracht. Und ich wollte schon mal die Band nach vorne bitten. Ihr könnt schon mal ein bisschen im Hintergrund was spielen, weil ich würde dich gerne heute, bevor jetzt der Gottesdienst gleich zu Ende ist, herausfordern, dich nackig, so ein bisschen nackig zu machen und das zuzulassen, weil das unglaublich Verrückte ist, dass Jesus am Kreuz einen Ort schafft, an dem, es ist eigentlich der einzigste Ort, und das ist auch das Evangelium, die frohe Botschaft, an dem das alles rauskommen kann, ohne dass du abhauen musst und ohne dass du alles klitzeklein schlagen musst. Stell dir vor, es darf alles rauskommen, was mit dir nicht in Ordnung ist. Wieso darf das eigentlich rauskommen? Weil Jesus mit diesen ganzen Sachen mit diesem ganzen Schwierigen, was er da am Kreuz erlebt hat, diese ganze Gegnerschaft der Menschen gegen ihn, die ihn umgebracht wurden, haben, dessen Opfer er geworden ist, weil er mit dem so umgegangen ist, wie er damit umgegangen ist. Nämlich, weil er es ausgehalten hat. Er ist einfach da hängen geblieben. Er ist am Kreuz geblieben und hat keine Flucht ergriffen, hat nicht alles klitzisch klein geschlagen, so wie wir es vielleicht tun würden, obwohl er es gekonnt hätte. Sondern er hat gesagt, okay, ich bleibe in dieser Tiefe, in diesem Zerbruch, in allem, was hier schiefgegangen ist, da bleibe ich drin und ich halte das aus. Aber er hat es nicht ausgehalten, er hat es nicht überlebt. Stell dir vor, alles, was nicht in Ordnung ist, würde auf einen Ort komprimiert, würde an einem Ort gebündelt auf eine Person treffen. Alles, was in der Weltgeschichte schiefgegangen ist und heute noch schief geht, wofür wir keine Lösung haben, was in deinem Leben verzweifelt und kaputt ist. Stell dir vor, das trifft einen Menschen. Was muss mit diesem Menschen passieren? Unwiederbringlich, ohne Ausweg. Er muss da dran zerbrechen, er muss da dran sterben. Und das passiert Jesus. Jesus stirbt in diesem Moment an all dem, was in deinem und meinem Leben schief ist. Sünde. Sünde tötet Jesus. Und damit schafft er diesen Ort, wo wir sein können, zerbrochen und ganz arm und mit leeren Händen, ganz nackig. Wir können jetzt mittendrin sein. Du kannst dich mitten reinziehen lassen in diese Geschichte und dazu lade ich dich ein, am Kreuz zu sein, da wo Jesus mit so ausgebreiteten Armen hängt, wie als wenn er sagen wollte, komm in meine Arme. Hier ist der Platz für dich, so wie du wirklich bist. Es kostet ihn alles, aber das ist es ihm wert. Er will dich befreien. Er hat die frohe Botschaft für dich. Und er macht am Kreuz aus Minus und Minus, aus seinem Minus, aus seinem Tod und aus deinem ganzen Zerbruch ein großes Plus. Das Kreuz ist das Plus. Der einzigste Ort, wo dein Leben ins Plus kommen kann und wo dein Konto vom Minus ins Plus kommen kann. Ich lade dich ein, dich darauf einzulassen und hier nach vorne zu kommen. Der Gottesdienst wird jetzt gleich schon vorbei sein, aber lass das doch nicht vorbei sein, sondern lass dich mitten reinnehmen in diese Geschichte. Wir werden hier vorne so einen kleinen Kreis haben, wo wir einfach auf dem Boden sitzen, auf dem Teppich und auch vielleicht nochmal über Dinge, die dir jetzt vielleicht fremd waren oder die dich vielleicht auch geärgert haben oder dich begeistert haben, ins Gespräch kommen. Also komm doch einfach kurz mit in den Kreis. Wir reden darüber. Oder wenn du sagst, ich möchte ein Ja zu diesem Jesus haben, ein neues Ja, ich möchte mich für ihn entscheiden, ich möchte mit ihm leben, ich möchte mittendrin sein in seiner Geschichte, dann geht das auch. Dann ist hier vorne auch der richtige Ort am Kreuz. Und dann komm doch einfach zum Kreuz vor und sprich mit ihm. Stell dich hier hin oder setz dich hier hin, such dir einen guten Platz oder bleib auf deinem Platz sitzen und sag das Jesus nochmal ganz neu. Jesus, zwischen dir und mir, da soll nichts mehr trennen, weil du alles bezahlt hast und weil es dich alles gekostet hat. Deswegen können wir zusammen leben und ich will das. Das Schönste, was es gibt. Jesus, ich danke dir, dass du uns mit deinem Evangelium, mit deiner Botschaft neu erreichst und dass du da bist, dass du nah bist, skandalös nah, das geht eigentlich gar nicht. Eigentlich müssten wir jetzt weglaufen, wenn das alles rauskommt, wie es um uns bestellt ist, aber wir können aushalten, weil du aushältst und weil du da dran stirbst. Deswegen können wir bei dir nah sein, mit dir leben und mittendrin in deiner Geschichte sein. Amen.
So geht unser Gottesdienst heute Morgen zu Ende. Bitte lasst uns zum Segenslied und zum Segen aufstehen.
Das Segenslied werden wir kurz ansingen, dass ihr das kennenlernt. Das ist aber ganz einfach. Wir stimmen es einfach mal an. Möge Gottes Segen mit dir sein, wohin du gehst, was dir auch geschieht. Einfach nochmal zusammen. Möge Gottes Segen mit dir sein, wohin du auch gehst, was dir auch geschieht. Und weiter geht's dann genauso. Seine Liebe lässt dich nicht allein, wenn verstehst, dass er mit dir zieht. Genau, und jetzt singen wir es einfach von vorne. Will Gottes Segen mit dir sein, wohin du auch gehst, was dir auch geschieht. Seine Liebe lässt dich nicht allein, wenn du nur verstehst, dass er mit dir zieht. Sei gewiss, er wird dich leiten, Gott sieht stets auf dich. Er wird dich behüten, Tag und Nacht. Seine Gnade weicht nicht von dir, hat dich stets bewacht. Er beschütze dich mit allem.
Segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir wünschen euch allen einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche.